Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir sind nur wenige Tage von den ersten Testspielen der neuen Saison entfernt. Diesen Freitag geht es los für die ersten Vereine mit Testspielen. Ende August ja dann schon der Ligastart wieder. Und vorher haben wir natürlich auch die Super Sevens noch. Entsprechend also viel Programm jetzt, das im August auf uns zukommt. Organisatorisch fangen wir mal erstmal damit an mit den langweiligen Themen. Werden wir das so machen, dass wir heute einen kleinen Ausblick auf die neue Saison der National und National 2 wagen, bevor wir dann nächste Woche über die zweite Liga bei den Herren und Frauen reden. Oder Herren und Damen, also Männer und Frauen, je nachdem. Und die Woche drauf die Erstliga-Vorschauen machen. Die Folgen zu den Trikots werden wahrscheinlich wieder als Sonderfolgen laufen. Ich denke, ich werde das wieder ein bisschen aufsplitten. Erste, zweite, vielleicht auch dritte, vierte Liga. Mal schauen, je nachdem, wie schön die Trikots sind und wie viel es da zu bereden gibt. Vielleicht kriege ich da ja auch zwei Folgen raus. Das werden wir sehen. Und zum Thema Sonderfolgen, Extrafolgen, werdet ihr euch sicherlich erinnern, dass ich auch die Ligen bei den Frauen eigentlich in einer längeren Folge separat besprechen wollte, diesen Sommer. Das wird wahrscheinlich Stand jetzt erstmal noch nicht passieren. Das ist eher ein Fall von aufgeschoben, nicht aufgehoben, aber es wäre mir schon relativ wichtig, eine weibliche Stimme zu so diesem Thema dazu zu haben, weil es sind ja dann doch Themen, wo man sagt, okay, ich kann mir jetzt hier die Themen und Studien und Berichte durchlesen, aber es ist natürlich schon nochmal was anderes, wenn da nochmal Stimmen dabei sind, die vielleicht auch aus eigener Erfahrung was erzählen können. Erst heute habe ich einen Bericht gelesen, was für einen sportlichen Einfluss der richtige Sport-BH haben kann. Das ist ein Thema, wo du sagst, ja, das kann ich mir sicherlich vorstellen, aber kann ich halt wenig drüber reden. Nicht, dass ich in dieser Folge viel über BHs geredet hätte. Ja? Aber sind Themen, die hat man ja selten auf dem Schirm als Mann. Und von daher wäre das schon wichtig gewesen. Ich habe natürlich mit einigen Menschen geredet, die in Frage gekommen wären. Nicht nur aus dem Rugby-Bereich. Da wäre es ja sicherlich auch interessant gewesen, eine Perspektive zum Beispiel aus dem Frauenfußball zu haben, die ja dann doch in der Entwicklung schon ein bisschen weiter sind. Aber da kommen wir dann natürlich irgendwo an den Punkt, wo wir sagen, dafür ist Rugby in Deutschland vielleicht auch nicht populär genug. Nicht, dass sie nicht interessiert gewesen wären, aber gut, ist natürlich nachvollziehbar zu sagen, dass sie da nicht allzu viel, oder dass sie das Gefühl haben, nicht allzu viel beitragen zu können. Wobei mich das ja eigentlich nicht stört. Es geht hier technisch nicht in die Tiefe, was den Rugby angeht. Sind hier ja kein Analyse-Podcast in dem Sinne. Aber gut, das ist weiter auf dem Schirm, das ist weiter geplant. Es hat sich nur, die Umsetzung wird sich leider ein bisschen verzögern. Das ist halt alles. Es wird kommen, hoffe ich doch, früher oder später, aber da schauen wir, das finden wir raus. In jedem Fall fangen wir heute mit der dritten und vierten Liga an. In Frankreich, wir werden uns durch die vierte ein bisschen schneller durchkämpfen und dann in die dritte übergehen. Ich meine, die vierte Liga, da sind wir ja dann doch irgendwo an dem Punkt, wo wir sagen, das ist bei der Informationslage, die man immer so hat, ist das, sagen wir mal, informierte Spekulation. Ist ja dann immer so eine Sache. Ja, mit einigen Leuten gesprochen, ein bisschen geschrieben und mal gucken, dass ich hier so ein paar wunderbare Insider-Informationen einfließen lasse. Aber gut, auch da ist es natürlich, die haben noch ein bisschen mehr Informationen als ich. Ne? Aber insgesamt ist die Datenlage, wenn man es denn so nennen möchte, schon etwas auf der dünneren Seite, muss man in Fairness sagen. Aber ich weiß nicht, ob das zwangsläufig schlimm ist. Wir finden es raus. Ne? Das ist ja immer so die Sache. Wir finden es raus. Ja, mal schauen, hatte hier jetzt eigentlich noch meine wunderbare Website itsrugby.fr, die finde ich wirklich klasse ist. Ja, die haben anscheinend irgendwelche Serverprobleme, vermute ich mal, und es lädt meine Informationen nicht mehr. Das ist das Einzige, was ich an der Seite so ein bisschen blöd finde, ist halt so ein bisschen, weißt du, dass man jetzt für Informationen gerade aus den unteren Ligen bezahlen muss, das finde ich fair. Die machen einen fantastischen Job und wir reden hier nicht von großen Summen, aber dass die Website in einem regelmäßigen Abständen sich von alleine neu lädt, finde ich ein bisschen schwierig. Und jetzt beim Neuladen hat er dann eben entschieden, er kann sich nicht mehr zu den Servern verbinden und gibt mir nicht mal mehr die Übersicht über die Ligen. Naja, und die, das ist nicht dramatisch, aber sie haben eine ganz schöne Transferübersicht, die ich gerne auch nebenbei offen gehabt hätte. Aber naja, wir finden es raus. Ne, das ist ja, das ist dann wie es ist. Vielleicht während wir aufnehmen oder während ich aufnehme, kommt das zurück. Wir werden sehen. Aber für den groben Überblick fangen wir erstmal einmal kurz an. National 2, zweite Saison dieses Wettbewerbs, letzte Saison ins Leben gerufen, also vorletzte Saison ins Leben gerufen, letzte Saison, die erste Saison dieser Liga als semiprofessioneller Unterbau der dritten Liga, der ja sowieso schon der semiprofessionelle Unterbau der zweiten Liga ist, im Grunde genommen natürlich beide Ligen fast voll professionell, das muss man auch in Fairness sagen, mit Ausnahmen natürlich, aber man kann schon davon ausgehen, dass die National 100%ig professionell ist und die National 2, sagen wir mal, zu, naja, zwischen 40% und 60%. Nicht alle Vereine haben 100%ig professionelle Kader, aber alle Vereine haben 100%ige Profis. Also zum Beispiel Bédarrides Châteauneuf-du-Pape haben aktuell Stand jetzt 7 Vollprofis, hatten letzte Saison 11, soweit ich weiß. Und ich glaube, die Saison ist ein bisschen runtergegangen. Aber solche Modelle haben viele Vereine auch. Also das ist dann, muss man immer schauen. Die Idee dahinter war natürlich zu sagen, man verringert die Zahl der Vereine, steigert dadurch das Niveau, bereitet es besser auf die neu geschaffene dritte Liga vor. Ob das wirklich funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber zumindest letzte Saison hatten wir eine schöne erste Saison mit einigen Überraschungen. Und ich denke mal, das wird dieses Mal nicht anders sein. Wir haben zwei 12er-Pools. Zwei Pools als 12 Teams, ähnliches Format wie in den anderen Ligen auch, die unteren beiden Vereine aus den jeweiligen Pools steigen ab, die oberen 6 qualifizieren sich für die Playoffs, die oberen, die Platz 1 bis 2 jeweils fürs Viertelfinale, Platz 3 bis 6 jeweils fürs Achtelfinale, davon Platz 3 und 4 jeweils für ein Heimachtelfinale. Und so geht es dann weiter. Eine Sache, die noch ein bisschen offen ist, ist, dass, ist die Frage, wie es mit Dijon aussieht. Sind letzte Saison sportlich abgestiegen, da Mazamé den Durchmarsch in die National 2 allerdings nicht ganz wagen wollten, haben sie den Aufstieg zurückgezogen. Und der französische Ligaverband hat den Klassenerhalt für Dijon bestätigt, wobei Dijon eigentlich als höherklassiger Verein trotzdem hätten absteigen müssen. In dem generellen Regelwerk des Verbandes heißt es eigentlich, der höherklassige Verein steigt trotzdem ab und der nächstqualifizierte Verein aus der unteren Liga steigt auf. Das wäre in dem Fall Chartres, die auch aktuell versuchen, den Aufstieg vor Gericht zu erwirken. Ich wünsche ihnen ehrlich gesagt viel Erfolg, weil diese Grundprinzipien sollten trotzdem gelten. Man, jetzt haben wir in der National 2 natürlich dieses Kuriosum, dass es mit dem Liga-Vollkriegen immer so eine Sache ist. Letzte Saison haben, glaube ich, 6 oder 7 Vereine den Aufstieg verweigert. Und dann kam am Ende Beauvais raus, die auch, vielleicht nicht unbedingt in dieser Rolle qualifiziert waren. Aber gut, wir können vielleicht noch festhalten, was die regionale Verteilung aufgeht, dass wir einen Pool haben, der so semi-westlich orientiert ist und einen Pool, der semi-östlich orientiert ist. Da gibt es die ein oder andere Ausnahme. Mit Rennes und Lille haben wir natürlich auch noch zwei Vereine, beziehungsweise Rennes und Olympique Marquois, die doch sehr abseits vom Schuss sind und dadurch natürlich einen gewissen sportlichen Nachteil haben. Aber gut, das ist auch ein anderes Thema, über das wir ja schon wiederholt geredet haben. Wie gesagt, wir kommen jetzt hier so ein kleines bisschen in spekulative Arbeiter rein. Es ist im Vornherein immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil im Gegensatz zur National, die ja nur komplett übertragen wird, haben wir hier sehr wenig Videomaterial. Ich habe ein paar Fühler ausgestreckt, die aber natürlich auch bis zu einem gewissen Grad irgendwo nur auf ihre eigenen Vereine gucken und da nicht unbedingt alle Informationen haben, mehr als ich, aber eben auch nicht alle. Nein, muss man immer mal schauen. Fangen wir mal erstmal an mit den Absteigern und das sind Rennes und Cognac. Cognac kann man in dem Fall jetzt auch so stehen lassen, eigentlich ja Union Cognac Saint-Jean d'Angély. Allerdings hat man dort in der Offseason letzten Endes gesagt, die Fusion ist gescheitert und man wird sich in Zukunft wieder auf Cognac beschränken und als Cognac Charente, glaube ich, auftreten. Nachvollziehbar letzten Endes. Ich glaube, diese Aufteilung der Spieler auf zwei Stadien hat nur so mittelgut funktioniert. Und es ist natürlich fair zu sagen, dass man sagt, man vergrößert, man ist ein kleiner Ort, man vergrößert seinen Einzugsbereich und kann mehr Sponsoren anziehen, aber ja, es hat nicht so ganz funktioniert. Das muss man in Fairness sagen. Sie haben sich nicht schlecht verstärkt. Sie haben, glaube ich, einen anständigen Kader zusammengestellt. Ich denke, dass sie im oberen Tabellenmittelfeld landen müssten, weil sie, wie gesagt, durchaus einen anständigen Kader zusammengestellt haben. Viel umgebrochen, natürlich ein großer Umbruch, nicht nur wegen des Abstiegs, aber auch einfach, weil du nach 26 Niederlagen oder 26 Spielen einfach nicht weitermachen kannst wie bisher. Aber es wird sicherlich einen Moment brauchen, bis sich das Team gefunden hat. Und es wäre jetzt auch keine große Neuigkeit, wenn ein Verein nach unten durchgereicht wird. Dijon letzte Saison, wie gesagt, sportlich ist das zumindest so passiert. Es würde mich nicht sehr überraschen. Rennes haben sich ebenfalls ihren Kader gut zusammengehalten im Vergleich und nochmal verstärkt. Ich denke, Rennes werden sicherlich auch im oberen Tabellenmittelfeld mitspielen. Vielleicht, also ich denke schon, dass Rennes definitiv die Chance hat auf einen Playoff-Platz. Jetzt kommt man natürlich wieder an den Punkt, wo man sagt, okay, das, was der Nachteil ist, sind die langen Reisezeiten. Aber da geht natürlich ein Riesenteil des Budgets einfach für drauf und einfach auch dafür, dass man sehr viel mehr Geld für Hotelübernachtungen ausgeben muss als die Konkurrenz. Weil, wie gesagt, ich glaube, die kürzeste Reisezeit, oh, schwer zu sagen, was ist das, Niort, glaube ich, könnte Niort sein und das sind sicherlich 650, 700 Kilometer. Das machst du nicht am selben Tag wie das Spiel. Von daher wirst du übernachten müssen. Und da geht dann sicherlich ein großer Teil des Budgets drauf. Das muss man schauen. Aber ich denke schon, dass Rennes rein vom Kader her im oberen Bereich mitspielen müsste. Bin ich schon relativ überzeugt. Nicht zu unterschätzen ist sicherlich auch Niort. Niort hat einen großen außersportlichen Vorteil im Vergleich zur vergangenen Saison. Wir erinnern uns, Chamois-Niortais ist der Fußballverein, dazu kommen wir gleich, das gehört zusammen. Aber der Rugby Club Niortais hat einen großen Vorteil im Vergleich zur vergangenen Saison, wo sie ja schon mit 2000 Zuschauern im Schnitt, naja, 1900 irgendwas, einen der besten Zuschauerschnitte der Liga hatten. Einen großen Vorteil, Chamois-Niortais ist aus der zweiten Liga in die dritte abgestiegen. Heißt, die Aufteilung der Sponsoren statt vierter und zweiter Liga hat man eben jetzt vierte und dritte Liga und wahrscheinlich kein Top-Team der dritten Liga, wenn man mal ehrlich ist. Zumindest wenn man es vergleicht. Generell muss man auch sagen, weil sowieso spannend, hätten auch fast die Lizenz für die dritte Liga nicht gekriegt, weil das Stadion den neuen Vorgaben nicht ganz gerecht wurde, aber die versprochenen Nachbesserungen haben dann die DNACG überzeugt. Generell im Fußball muss man sagen, die Saison fast schon nachsichtig. Niort haben ihre Lizenz gekriegt, Nancy haben ihre Lizenz gekriegt, nur Sochaux-Montbéliard haben ihre Lizenz nicht noch nachträglich gekriegt. Nach einem neunten Platz in der Ligue 2, jetzt dann eben ein Platz in der dritten Liga. Aber gut, es ist wie es ist. Ja. Kann man im Rugby nur, oder hat man nicht ganz so dieses Durchziehen von Bestrafung. Gut. Anderes Thema. Sicherlich auch ein sehr spannendes Thema, aber ein anderes Thema. Aber es heißt natürlich für den Rugby Club Niortais, dass man sicherlich im Vergleich, wenn die Leute vor die Wahl gestellt werden, die Wahl, ob man zum Fußball Rugby geht, in einem vergleichsweise kleinen Ort. Ich meine, wie groß ist Niort? Schauen wir mal. Naja, knapp 60.000 Menschen leben dort. Die Entscheidung zum Rugby oder zu Fußball zu gehen ist deutlich schwieriger geworden. Ja, macht natürlich einen Unterschied, ob du sagst, du gehst zum Spiel gegen die Girondins de Bordeaux oder französischen Rekordmeister Saint-Étienne oder in die vierte Liga gegen, ich weiß nicht, Mâcon. nichts gegen Macron, aber wisst, was ich meine. Das ist dann schon ein Unterschied. Und den hast du jetzt nicht mehr in der Form. Und das ist, könnte sehr gut, sehr vorteilhaft sein, gerade was Sponsoren angeht, die sich dann vielleicht doch entscheiden, naja, dann gehen wir halt zum Rugby. Das könnte sehr vorteilhaft sein, muss man abwarten. Aber es könnte für sie ein relativ großer Vorteil sein. Ansonsten in Pool 1 ist das Bassin d'Arcachon sicherlich ein Verein, die, ambitioniert wie eh und je sind, aber für mich sicherlich auch kein Aufstiegskandidat. Olympique Marquois haben das gleiche Problem wie Rennes. Das, was eben der große Faktor ist, ist, dass die Reisezeit und die Hotelübernachtungen sicherlich eine große Delle ins Budget schlagen. Und man natürlich eben noch den Riesennachteil hat, dass man sehr viel mehr Geld für die Spieler bezahlen muss, dass sie ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen und in den hohen Norden ziehen. Das ist dann auch immer ein großer Faktor. Limoges haben jetzt einen vergleichsweise großen Umbruch mit dem Trainerstab, der gegangen ist, mit zwei, drei Schlüsselspielern, die gegangen sind, aber auch ein Verein, der vor allem von der Stadt Limoges sehr gut unterstützt werden. Allein schon, weil die Stadt verzweifelt ist, einen Verein zu haben, der auf einem Niveau spielt mittelfristig, der dieses riesige Stadion rechtfertigt. Von daher steckt die Stadt immer sehr viel Geld in den Verein und der Verein ist ambitioniert wie und je in die dritte, vielleicht sogar zweite Liga aufzusteigen. Ist es jetzt schon soweit? Wahrscheinlich nicht. Ich denke, die großen Favoriten auf den Aufstieg sind in Pool 2. Meine Außenseiterchancen vielleicht in Pool 1 für den Aufstieg. Für Niort, für Rennes, vielleicht den Rugby Club Bassin d'Arcachon. Longon, die ja, was ist dann jetzt, 5 Ligameister geworden sind, vielleicht Limoges, vielleicht Saint-Jean-de-Luz, die ja immerhin Halbfinalisten waren vergangene Saison, sehe ich ehrlich gesagt nicht nochmal an dieser Stelle der Playoffs. Es war ja letzte Saison ohnehin schon eine große Überraschung, dass sie es überhaupt so weit geschafft haben, aber sehe ich ehrlich gesagt nicht nochmal an der Stelle. In Pool 2, denke ich, haben wir die größeren Favoriten und da ist vor allem, glaube ich, Nîmes zu nennen, die ja vergangene Saison schon das Überteam waren und etwas überraschend im Halbfinale gescheitert sind, im Viertelfinale vielleicht sogar schon. Sie haben ihren Kader nochmal verstärkt. Man muss auch sagen, sie hatten halt auch einfach, bei dem Verein mit teilweise, ich weiß nicht, was letzten Endes der Schnitt geworden ist, aber sie hatten bei mehreren Spielen fast 7000 Leute im Stadion. Dazu kommt bei ihnen auch der große Faktor, dass Olympique Nîmes aus der Ligue 2 in die National abgestiegen ist. Also auch da, wie ihn ja auch die Schwächung der Konkurrenz, der sportlichen oder der innerstädtischen Konkurrenz ist sicherlich ein Faktor. Von denen würde ich auch eine ganze Menge erwarten. Ich denke, sie sind auch die großen Favoriten auf den Aufstieg. Ansonsten muss man immer mit La Seine rechnen, beziehungsweise La Seine. Ich habe mittlerweile beides gehört. Ist allerdings nicht geschrieben für die sich wundern. Der Fluss in Paris wird ja mit I geschrieben. Der Verein wird mit Y geschrieben. Ich meine vor Ort La Seine gehört zu haben, aber ich habe mittlerweile beides gehört. Von daher sucht euch was aus, was richtig ist. Das weiß man ja bei Eigennamen, diese wirklich. Es gibt im Nachbarort, der Nachbarort von da, wo mein Großvater geboren ist, der heißt, oder geschrieben, V-E-N-D-R-E-S. Ich habe mittlerweile von den, also theoretisch, das Wort ist ja, wie verkaufen, vendre. Das wäre das Wort theoretisch. Ich habe das gehört, aber die meisten, also quasi, das Dorf ist direkt quasi hinter der Departementgrenze, das ist dann schon das erste Dorf im Hérault. Die sagen Vendres auf, in Anführungszeichen, unserer Seite, was dann noch Orde ist, heißt es Kaff Vendre. Man, es ist mit den Eigennamen, gerade in Südfrankreich ist das ja immer so eine Sache. Da wirst du ja teilweise angeguckt, wenn du das S immer hinten mit aussprichst, ob es nur Usès ist oder Pézenas oder wie die Käfer alle heißen, wo dir jeder Französischlehrer sagt, es müsste Use heißen oder Pézenas. Ja, aber nicht vor Ort. Über Eigennamen weiß man es nie. Von daher, sucht euch was aus. Ich habe keine Ahnung. So bei manchen Orten wie Macron, da weiß man es mittlerweile. Okay, da gibt's ein richtig und ein falsch. Aber bei den Eigennamen, keine Ahnung. Man weiß es nie.
Ja, ein bisschen schwierig. Ja, ich werde es, glaube ich, weiter Lassane aussprechen, weil ich glaube, die vor Ort wurde es ähnlich ausgesprochen. Aber ich bin ja auch nicht mega häufig da gewesen. Ne, das ist ja dann doch von der Bonner aus nochmal ein Stück. Kein Riesenstück, aber ein Stück. Von daher, ja, keine Ahnung. Wie dem auch sei. Kleiner sprachlicher Exkurs. Man soll ja nicht meinen, dieser Podcast wäre nicht auch informativ. Bildungspodcast. Naja, wie dem auch sei. Obenas sicherlich auch ein Faktor. Weiß ich aber nicht. Obenas ist auch in dieser Offseason wieder ziemlich unterm Radar geflogen. Ich glaube schon, dass sie sich ganz anständig verstärkt haben, aber hab mal das Gefühl, sie sind ein bisschen unterm Radar geflogen. Osh, sicherlich die ewigen Geheimfavoriten. Ich glaube schon, dass sie auch dieses Jahr wieder in die Playoffs kommen und relativ weit kommen. Wie weit, weiß ich nicht. Ansonsten der einzige Verein, der noch in der National 2 spielt, die einen deutschen Nationalspieler haben, das ist ja der CA Lannemezan. Und ich muss mich eigentlich auch an dieser Stelle noch entschuldigen, als ich das letzte Mal über die deutschen Nationalspieler gesprochen habe, habe ich hier Erik Marx vergessen. Der aber war ja auch eine doch sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Passiert, ne? Das ist wie eine Tomate. Passiert. Den wird es nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht. Das macht mich ein bisschen traurig. Naja. Ach Gott, wie dem auch sei. Ja, ein bisschen schwer zu sagen. Ich meine, auch was Abstieg angeht, das ist dann, da kommst du denn jetzt so ein bisschen in die Spekulation. Man, du hast die üblichen Kandidaten, ob es nun Grolet ist oder Marmande, ne, Valenciennes wahrscheinlich auch, Florence, Rumilly wahrscheinlich auch in diesem Bereich, aber das ist dann im Vornherein immer so ein bisschen zu schwer zu sagen. Jetzt noch die Frage, Chartres, wenn sie aufsteigen, sicherlich auch eher in dem Kandidat der Abstiegskandidaten oder zumindest eher als im Bereich der Aufstiegskandidaten. Ne, aber ich denke mal schon, wenn man jetzt sagt, man müsste einen Favoritenkreis ziehen, dann sind das sicherlich Nîmes, Osh. Und dahinter muss man dann schon fast überlegen. Stade Metropolitain kann sicherlich auch wieder, ja auch letztjähriger Halbfinalist, sicherlich ein Verein, der durchaus ambitioniert ist. USC Noise mit sicherlich Ambition. Aubenas, schwer zu sagen. Limoges sicherlich auch, aber das ist dann wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, mit Nîmes hast du diese Saison tatsächlich nur einen wirklichen Favoriten. Das war letzte Saison noch ein bisschen spannender. Da hatte man ja zumindest noch, hatte man ja so ein Dreierfeld mit Nîmes, mit Périgueux, mit dem Stade Metropolitain. Aber diese Saison, ja, ein bisschen schwieriger. Was ja schön ist, ne? Was sehr schön ist. Wir werden es in jedem Fall weiter im Auge behalten. Wie gesagt, das ist dann bei der National 2, wir sind im Spekulationsfeld. Das ist halt die Sache. Ich finde es super spannend und ich freue mich auch drauf, das kommende Saison wieder zu beobachten und zu verfolgen. Aber das ist dann natürlich der Nachteil, dass du eben halt, du kriegst keine richtige Vorberichterstattung. Während der Saison ist es tatsächlich einfacher. Aber jetzt im Sommer, gerade diesen Sommer, wo Midol, wo L'Équipe ihre Rugby-Berichterstattung auf die Top 14 und die Weltmeisterschaft natürlich konzentrieren. Ne, wenn die halbe Zeitung sich schon auf die Weltmeisterschaft konzentriert, dann fällt hinten eben was runter. Wir hatten diesen Sommer noch überhaupt keine Berichterstattung über die Frauen. Noch gar keine. Also noch weniger als sonst. Und National 2 fällt dann eben noch weiter runter. Darunter in den unteren Ligen, also wenn du jetzt dann hier F1, F2, F3 und so weiter guckst, hast du tatsächlich fast mehr Berichterstattung. Aber gut, immer ein bisschen schwierig. Aber wir werden schauen. Ich bin gespannt und ich freue mich, dass auch während der Saison mal wieder so ein bisschen hier im Podcast mit behandeln zu dürfen, wie genau das behandelt werden soll und wie intensiv. Das könnt ihr mir ja gerne schreiben. Das werden wir dann schauen. Muss mir da sowieso für die kommende Saison noch ein bisschen Kopf machen, wie wir das machen. Weil sicherlich, ich hätte schon Lust, nochmal eine längere Extra-Folge zur WM zu machen. So ein bisschen Forschung, aber mehr das Drumherum. Ne? Also nicht so sportliche, zwangsläufig einfach. Man, es ist die WM. Es gibt dazu eine ganze Menge Berichterstattung. Du hast eine ganze Menge Podcasts, eine ganze Menge YouTube-Videos und ich glaube, die sind da schon, gerade wenn wir in der sportlichen Berichterstattung sind, vielleicht ein bisschen qualifizierter als ich, ne, dessen Rugby-Kenntnisse sich auf Ballfang und gerade Ausrennen beschränken. Übertrieben gesagt,
Das ist ja dann doch immer so die Sache. Ich denke, da findet man dann gerade auf Englisch vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Was ich halt schon spannend finde, nochmal einen größeren Blick auf die Stadien zu werfen, auf die Trainingsorte, beziehungsweise die Camp de Base, die Basislager. Was klingt immer ein bisschen komisch auf Deutsch. Es klingt so, als würden sie auf eine Himalaya-Expedition aufbrechen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne, das fände ich schon spannend. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, nochmal eine extra Folge drüber zu machen. Ob ich während hier meines regulären Podcasts, es ist nicht das Thema dieses Podcasts. Ich konzentriere mich auf Vereinsrugby, weil es das ist, was ich super spannend finde. Auf der anderen Seite wäre es halt irgendwie komisch, die WM komplett zu ignorieren und nur über die Pro D2 zu reden, was ich in meinem Privatleben ja wahrscheinlich auch nicht mache. Natürlich werde ich auch die WM-Spiele gucken, aber das müssen wir mal schauen. Können wir überlegen. Da habe ich mir noch nicht wirklich einen großen Plan gemacht. Das können wir schauen, wenn es soweit ist. Wir werden sehen. Bis dahin haben wir aber vorher noch eine Drittligasaison, die wir vorbesprechen müssen. Und ich denke, da haben wir ein, ja, insgesamt vielleicht etwas klareres Bild, wer zum Favoritenkreis zählen könnte, wer zum Kreis der Abstiegskandidaten zählen könnte. Und ich denke, ich fange mal unten an. Und ich denke mal, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass der CS Vienne, der französische Meister von 1936 nebenbei bemerkt, ist ja nicht so, als hätten sie nicht schon in der Vergangenheit Erfolge gefeiert, nicht dort hingehören würde. Jetzt muss man natürlich in Ferne sagen, ne? Also ich denke nicht, dass es für sie so schwierig wird wie für Cognac. Das denke ich nicht. Allein schon, weil ich denke, dass sie einen größeren Heimvorteil haben. Kleines Stadion mitten im Nirgendwo, beziehungsweise, sagen wir mal, im Vorraum von Lyon, das ist dann schon, ich denke, da hast du einfach einen größeren Vorteil als, sagen wir mal, Cognac Saint-Jean d'Angély, ne, wo du sagst, die haben, okay, zwei Stadien und hin und her und keine Stadt, die zwei Städte, die so halb hinter dir stehen, aber keine so ganz. Und den Vorteil hat Vienne einfach zu sagen, okay, die haben Hexenkessel als Stadion und wenn die Stadt erstmal begeistert ist, dann kriegst du diese Begeisterung auch nicht mehr so schnell weg. Ne? Das ist dann der Vorteil. Von daher denke ich mal schon, dass sie sich besser schlagen werden als Cognac Saint-Jean d'Angély. Aber ja, sie haben natürlich finanziell nicht die Mittel, die Konkurrenz hat. Ich meine, muss man mal schauen, hat im Sommer jetzt nach 17 Jahren das erste Mal einen neuen Präsidenten des Vereins, weitestgehend unveränderter Kader mit, ja, mit dem ein oder anderen Zugang, aber sicherlich signifikanteren Abgängen als Zugängen. Ne, Loni Uhela, der immerhin in der Vergangenheit für Clermont zum Beispiel gespielt hat, Lucky Monroe, der ja nur gefühlt 300 Jahre Erfahrung auf höchstem Niveau hat, David Smith, der ja auch in Fairness letztes auch nicht mehr allzu viel gespielt hat, aber trotzdem, da sind einige namhafte Abgänge dabei. Nicht, dass sie sich nicht schlecht verstärkt hätten, ich sag mal gerade Samuel Roche, auf der Verbinderposition ist sicherlich ein Spieler, der viel Qualität mitbringt, aber, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz die Erfahrung hat. Man ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Also 26, was sicherlich natürlich unter normale Menschenverhältnisse nicht alt ist, aber im professionellen Sport kein Jungspund, ne? Aber hat er die gleiche Erfahrung wie ein Lucky Monroe? Naja, nein, der hat nochmal gefühlt 200 Jahre mehr auf dem Buckel, ne? Das ist dann die Sache. Aber ich denke mal, Jerkakeren werden ebenfalls unten mit drin stehen. Genauso wie Suresnes wahrscheinlich. Suresnes sie gehen diesen Weg der Professionalisierung weiter. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, letzte Saison war ihre erste Saison voll professionell. Aber wenn man sich die Zugänge anguckt, ne, das, was sie geholt haben, sind halt Spieler, die größtenteils, wenn man ehrlich ist, Marvin Vauquier ist ein fantastischer Spieler. Aber kommt der zu Suresnes, weil er Bock hat, bei Suresnes zu spielen? Nein, er kommt nach Suresnes, weil er Bock hat, wieder bei seiner Familie zu wohnen. Nichts falsch daran, im Gegenteil. Ne? Freut mich für ihn, dass er das macht. Aber es ist halt kein Spieler, wo du sagst, das ist ein Spieler, der brennt darauf, für Suresnes zu spielen. JJ Taulagi, der sowieso das ein oder andere schwierige Jahr hat, der zweimal in Folge abgestiegen. Ja, damals vor zweieinhalb Jahren
ich will mich nicht auf die Zahl festnageln lassen, von Agen entlassen wegen eines außersportlichen Zwischenfalls, auch wenn ich mich nicht mehr ganz erinnere, was es war. Dann am Ende des Jahres in Narbonne aufgeschlagen, mit denen er dann abgestiegen ist. Dann zu Massy gewechselt, mit denen er jetzt auch abgestiegen ist. Und ich vermute mal, da er vorher von Massy kam und jetzt dann bei Suren landet, dass er vermutlich keinen Bock hatte, sich eine neue Wohnung zu suchen. Und entsprechend dann gesagt hat, welcher Verein spielt auf einem halbwegs hohen Niveau im Großraum Paris? Suren. Der Einzige, wo ich sage, okay, das ist jetzt wirklich nur, das ist eine sehr anständige Verpflichtung, also wo ich sagen, es ist, also Marin Rokit sicherlich, aber eben dann auch Lucky Lee von Bourgoin gekommen, was eine anständige Verpflichtung ist. Aber ich meine, er ersetzt halt einen Anthony Klaassen, der ja immerhin, oh, ich will nicht lügen, aber doch einige Länderspiele für Frankreich gemacht hat. Das ist ja dann doch nochmal was anderes. Nicht ganz das gleiche Erfahrungsniveau, was da zurückkommt. Ist dann halt die Frage, aber ich denke mal im Vergleich zu anderen Vereinen, ich kann mir vorstellen, dass sie sich retten, zumal, dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt jetzt kommende Saison das Relegationsspiel National und zwischen National und National 2. Darüber kann man sich dann auch nochmal retten, aber sie werden schon, ich denke mal, dass es die Frage ist, landen sie auf dem Relegationsplatz oder auf dem Platz davor. Ja? Das ist, denke ich, die große Frage. Tarbes muss man schauen. So leid es mir tut, aber sehe ich auch eher unten mit drin als oben. Aber auch da würde ich sagen, das liegt eher an den außersportlichen Faktoren, weil sportlich ja eine große Zahl an Abgängen aus der Startformation. Und es ist jetzt nicht so, als wäre da nicht durchaus was nachgekommen. Anthony Méric, sicherlich ein sehr erfahrener Spieler auf der Neuen. Savanatha Rabatha, sicherlich auch ein Spieler, wo du sagst, ja, kann viel bringen, schon eine Weile in Frankreich, damals nach Bayonne gewechselt, nachdem er die Olympischen Spiele mit Fiji gewonnen hat, nach La Rochelle, aber wollte dann doch irgendwie, wie war das denn? Er ist nach La Rochelle gewechselt, nachdem er seinen Vorvertrag mit den Saracens aufgelöst hat. So rum war es und hat sich da schon mal keine Freunde gemacht. Hat dann tatsächlich nur eine Handvoll Spiele für La Rochelle gemacht, ist dann zu Bayonne gewechselt in die zweite Liga, wo er dann ein paar Spiele mehr gemacht hat, aber auch nur das eine Jahr geblieben ist und ist seitdem bei Béziers, wo aber auch, mein letzter Saison hat er, glaube ich, hatte auch 3 Spiele gespielt, 4 Spiele, 5 Spiele, irgendwas in dem Dreh. Und der Vertrag dann nicht verlängert und jetzt dann eben Tarbes aufgekreuzt. Aber es ist natürlich schon so, dass sie mit Nationalspieler Maxime Oldmann, mit Alofa-Alofa, mit Kuzdala durchaus einige sehr, sehr wichtige Spieler verloren haben. Ist dann halt schwierig. Und nach allem, was man jetzt wieder hört aus Tarbes mit den Schwierigkeiten auf struktureller Ebene, mit der Unzufriedenheit in der Fanbasis, mit allem drum und dran. Ich weiß nicht, ob ich sie als Abstiegskandidat sehen würde, aber ich sehe sie in jedem Fall nicht als Aufstiegskandidat. Muss man schauen. 2 Wundertüten haben wir in jedem Fall und das sind Carcassonne und Massy, die beiden Absteiger. Massy, ja, den üblichen gigantischen Umbruch, den sie jedes Jahr haben oder jeden Abstieg haben. Das passiert ja doch relativ regelmäßig. Muss man schauen, das ist zum aktuellen Zeitpunkt wirklich schwer zu sagen. Sie werden sicherlich wieder mit einer fantastischen Jugendgruppe nachkommen, aber ob die sich jetzt schon wieder eingespielt haben, ob sie jetzt schon wieder auf dem höheren Niveau zurechtfinden. Ich meine, sie haben ja durchaus auch den ein oder anderen Spieler geholt. Vielleicht mal nennenswerten Namen Andrei Mahu von Perpignan, 2. Reihe aus Rumänien. Nationalspieler, soweit ich weiß. Ich weiß aber nicht, ob er zur WM fährt. Lucas Rubio, der ja die letzten Jahre bei Spaillon-Goulême war, der auch nach Paris zurückkehrt, kommt ja von da. Kunsthistoriker studiert er nebenbei bemerkt. ich kenne ihn noch aus Narbonne. Deswegen diese Information. Jetzt kann man natürlich noch ins Boulevard gehen, ja, Ex-Freund von Cécile Grèce, der französischen Rugby-Moderatoren. Naja, hinter Isabelle Turbourou kann man jetzt auch ins Boulevard-Medium gehen, ne? Aber das machen wir nicht, glaube ich. Wenn wir damit anfangen, ne? Dann hören wir nicht mehr auf. Es ist jetzt nicht so, als hätten sie sich nicht verstärkt. Aber es ist bei Massima so ein es ist schwer einzuschätzen. Einfach weil sie jedes Jahr diesen oder jeden Abstieg diesen Riesenumbruch haben. Carcassonne auch, Riesenumbruch. Neues Logo für diesen neuen Aufbruch tatsächlich nach 10 Jahren in der zweiten Liga. Ist gar nicht schlecht. Das typische gelb-schwarze Logo unten mit einem großen Turm und ein bisschen Mauer, was ja die Festungsstadt symbolisiert. Ich muss ganz offen sagen, das alte Logo, so altbacken wie es aussah, hat mir fast tatsächlich ein kleines bisschen besser gefallen. Das ist kein schlechtes Logo. Ich mag es vielleicht sogar. Aber das alte Logo fand ich doch ein Ticken besser. Ich meine, jetzt hast du natürlich beim Kader einen Riesenumbruch. Es sind fast alle gegangen. Also das muss man ja einfach auch wirklich sagen. Es sind fast alle gegangen. Und teilweise wilde Optionen. Ich meine, Benoit Jasmin fand's, der ja nun ewig in Carcassonne war. Also ein Spieler, der dessen Karriere sicherlich nicht so lief, wie er sich's vorgestellt hatte. War ja, und ist ja damals aus Narbonne erst nach Carcassonne gewechselt. Hat dort 2 fantastische Saisons gespielt und ist dann zusammen mit Hansen Kinsey nach Grenoble gewechselt und dachte, gut, ne, der nächste Schritt und dann erste Liga. Hat dann aber nicht mehr richtig gezündelt. Gezündelt, hoffentlich sowieso nicht gezündet. Und ist dann wieder zurück nach Carcassonne, wo er seitdem ein sehr, sehr solider Zweitliga-Wing ist. Hat sich jetzt entschieden, zu Limoutres zu wechseln, also zum französischen Rugby-League-Meister. Naja. Muss nicht umziehen. Hat seine Vor- und Nachteile. Ja. Ich meine, ich schätze, das ist wahrscheinlich wirklich der große Punkt. Wollte nicht in Carcassonne oder bei Carcassonne bleiben, was ja nachvollziehbar ist, und hat keinen Verein in der Region gefunden. Weil bleibt denn da in Narbonne? Da wollte er wahrscheinlich nicht hin zurück. Der Abschied war nicht allzu freundschaftlich, auch wenn es seitdem gefühlte 20 andere Präsidenten gab. Bézier, weiß ich nicht, keine Ahnung. Perpignan wahrscheinlich eine Nummer zu groß, bleibt Rugby League. Meine ansonsten natürlich Abgänge, die wirklich wehtun. Dorian Jones, der zu Argent gewechselt ist. Samuel Marquez natürlich, der hat sehr weh getan. Wobei man natürlich sagen muss, wenn du mit 34 noch einen 2-Jahres-Vertrag angeboten kriegst, der geht nach Bézier. Stefano Nambélé tut sicherlich weh. Pierre Pages tut weh. Das sind eher eine ganze Menge Abgänge, die sie da zu beklagen haben. Geholt, in Fairness unter anderem mit Valentin Cez, einen sehr guten zweiten Reihe-Stürmer aus Narbonne. Carl Ferns, der die letzten Jahre nochmal in Newcastle gespielt hat, nachdem er dann vorher in Rouen war und vor seiner langen Verletzung in Lyon einer der besten Drittreihe-Spieler in Frankreich war. Und das als Engländer. Den fanden sie ja so gut, da war ja die öffentliche Forderung, dass er doch für die Quinze France spielen soll, was bei einem Engländer schon viel, 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 viel heißt. Und mal schauen, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ist jetzt 34, aber das ist schon eine Statement-Verpflichtung, muss man sagen. Aber es ist schwer zu sagen, auch da musst du über die anderen Probleme reden. Kein wirkliches Trainingsgelände, also schwierige Trainingsbedingungen, geteilter Fitnessraum oder ein Fitnessraum, den sie sich mit dem Rugby League Team teilen. Ja, in Anführungszeichen neuer Trainerstab, Christian Labie ist weg, und es gibt danach dann interne Lösungen, neuer Präsident, muss man schauen. Es ist schwer zu sagen, und jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, okay, ab wann will für die Sponsoren ein Top-Team der ersten französischen, naja, Rugby League Liga, ich weiß, eine dumme Formulierung, mir fällt gar nichts Besseres ein, interessanter als ein Drittliga Rugby Team. Ja, das muss man dann, ist gerade jetzt schwer zu sagen. Ich denke schon, dass sie durchaus theoretisch um Playoff-Platz mitspielen können, denn, aber ob sie es am Ende tun, das ist jetzt im Vorfeld schwer zu sagen. Hängt natürlich davon ab, wie sehr sie sich oder ab welchem Punkt sie sich dann einfinden können. Narbonne als Lokalrivale haben an sich gut rekrutiert, finde ich. Das große Problem war ja der sehr junge Kader letzte Saison mit wenig Eingewöhnungszeit, die dann jetzt mit einem 40-jährigen Josh Valentine nochmal eine ganze Menge Erfahrung zurückgeholt haben. Ich meine, es ist jetzt Josh Valentine, der Mann hat ja letzte Saison noch gestartet in Bézier. Also der war ja unangefochtener Starter in Bézier. Kent Narbonne war damals Stammspieler der Mannschaft, die es damals ins Halbfinale geschafft hat, auch wenn es damals Ne, Meister steigt direkt auf und dann Platz 2 bis 5, die das Halbfinale ausgespielt haben, haben das Halbfinale in Agen auch verloren. Aber es war sowieso eine kleine Sensation, dass sie es überhaupt geschafft haben, von daher. Ne? Aber das ist natürlich eine fantastische Neuverpflichtung. Dennis Visser kommt zurück nach einem Jahr bei den Zebre in Italien. Clément Estiriola kommt zurück, auch der war die letzten Jahre in Béziers, Jimmy Hagen auch. Charmelle kommt zurück, der Schwiegersohn eines der Investoren. Rugby ist eine Familienangelegenheit. Gilles Bosch kennt die Region auch sehr gut. Peter Beetham, Ambrose Curtis. Die jüngste Neuverpflichtung, die Narbonne getätigt hat, ist 29 Jahre alt. Also man muss es in Fairness sagen, man setzt viel auf eine Karte, um die Saison aufzusteigen. Vielleicht auch nächste, aber viel mehr Spielraum hat man dann mit diesen Neuverpflichtungen nicht. Aber du brauchst eben halt auch diese alten Spieler, um diesen jungen Kader einfach ein bisschen mehr Struktur und Ruhe zu geben. Und ich denke nicht, dass es falsch ist, aber es ist natürlich schon riskant, dass du dein Kader so veralterst, dem Kader so viel dem Durchschnittsalter hinzufügst. Formulieren wir es so rum. Kann Risiko sein, es kann aber auch super aufgehen. Haben eigentlich nicht allzu viele Abgänge. Valentin Cez sicherlich der eine, Mathieu Loudet der andere. Aber ansonsten hat man nicht wirklich viel verloren, was wirklich wehtut. José Lima hat nicht allzu viel gespielt, kam ja sowieso erst nur als Joker unter der Saison. Tom Homer ebenso. Louis-Benoît Madol natürlich, aber der ist in Rente gegangen. Aber den hat man, glaube ich, ganz gut ersetzt mit Charmalé. Von daher denke ich, ist das sehr, sehr anständig, was Narbonne gemacht hat. Für mich, und das sage ich natürlich auch aus einer sehr subjektiven Perspektive, definitiv ein Mitfavorit auf einen, sagen wir mal, zumindest einen Halbfinalplatz. Und alles andere muss man dann schauen. Ne? Sie haben ja oben durchaus Konkurrenz. Albi, die wie immer oben mitspielen werden, ohne aufzusteigen. Darüber reden wir auch. Wie viele Anläufe hatten sie jetzt? 6 Halbfinale in Folge. Ob das nochmal was wird irgendwann, keine Ahnung. Aber sie werden, gehe schon davon aus, dass sie da wieder hinkommen werden. Bourg-en-Bresse werden sicherlich eine Umbruchsaison haben. Haben ja einen neuen Eigentümer. Ein Mann, der immerhin der Top 100 der reichsten Franzosen ist. Aber ich denke mal, auch wenn sie nach der enttäuschenden Saison, wo sie im Viertelfinale ausgeschieden sind, nächste Saison zumindest ins Halbfinale kommen müssten, denke ich mal, dass sie nochmal einen Umbruch haben werden und dann das Jahr drauf richtig angreifen. Und da muss man anfangen zu überlegen. Blagnac werden sicherlich nicht nochmal so eine Übersaison spielen, das glaube ich nicht. Werden im Tabellenmittelfeld landen. Bourgoin haben das Potenzial, in die Playoffs zu kommen. Natürlich diesen unglaublich schwierigen Saisonstart mit 4, 5 Auswärtsspielen in Folge, während Italien ihr Stadion blockiert als Homebase. Chambéry, auch oberes Mittelfeld. Nizza, sicherlich nochmal ein sehr interessanter Kandidat, bei dem du überlegen musst, ein Verein, der sicherlich das Potenzial dazu hat, es in die Playoffs zu schaffen. Vor allem nach dieser verkorksten Saison. Ich denke nur, dass die äußeren Faktoren wie Zuschauerzuspruch dann irgendwo, na, da kommen wir dann wieder in dieses Territorium. Vielleicht misst man der ganzen Sache auch nochmal ein bisschen mehr Bedeutung zu, als es eigentlich hat. Aber man redet ja im Rugby schon über diesen riesigen Heimvorteil, den die Teams haben. Und ich sag mal dann, wenn man sich entscheiden muss zwischen Bourgoin-Jallieu, die 6.000-7.000 Leute im Stadion haben, und Nizza, die 6.700 Leute im Stadion haben, ich sag mal, es ist dann eben doch eine andere Atmosphäre, die nochmal einen großen Unterschied machen kann. Ja, und das bleibt dann abzuwarten. Dark Horse, so ein bisschen Périgueux, die sehr ambitioniert rekrutiert haben. Letzte Saison ja sowieso schon das Überteam der Liga. Und damit unter anderem Axel Müller und Afamosa nochmal sehr ambitionierte Neuverpflichtungen haben. Aus der ersten Liga jeweils. Meine Axel Müller war Stammspieler in Brief, sicherlich ein Erstliga-Absteiger, aber für einen Drittliga-Aufsteiger eine sehr gute Verpflichtung. Afamosa kam von, ich will nicht lügen, Bordeaux? Bayonne? Eins von beiden, ich glaube Bayonne. Aber in jedem Fall auch aus der ersten Liga. Von daher durchaus sehr, sehr gute Neuverpflichtungen. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, da bin ich sicherlich auch ein kleines bisschen subjektiv, aber würde ich tippen, Narbonne steigt auf als Meister, Blagnac Halbfinalist. Ich lehne mich mal aus dem Fenster, Périgueux Halbfinalist. Und Bourg-en-Bresse als Vizemeister verliert in der Relegation gegen Valence. Oder Soyons-Angoulême. Ich sag Soyons-Angoulême. Verliert in der Relegation gegen Soyons-Angoulême. Das wäre mein Tipp. Absteiger CS Vienne und Carcassonne retten. Nee, Aber ich dachte, ich hau einfach mal einen raus, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Kakeren rettet sich in der Relegation gegen den Vizemeister der National 2. Und das ist, sagen wir Osch. Ist jetzt mein offizieller Tipp. Mal schauen. Ich dachte, was kann ich denn nehmen? Ne? Ich denke, Nîmes wird als Meister aufsteigen aus der vierten Liga. Allerdings habe ich das letzte Saison auch schon gedacht, also was weiß ich. Das bleibt dann abzuwarten. Aber gut, da schauen wir. Nächste Saison, naja, wir reden über die nächste Saison. Allerdings nächste Woche dann über die Pro D2 und die Elite 2 Feminin, beziehungsweise Femina. Ich freue mich sehr drauf. Das wird sehr spannend. Wie gesagt, wir können es ja nochmal kurz durchrechnen und diesmal hoffentlich niemanden vergessen. Jules Nostadt, Erik Marx, Maxim Oltmann, Chris Hilsenbeck, Tim Menzel. Schon wieder das Gefühl, jemand vergessen. Michael Himmer, der zumindest in der U23 von Soyongulem spielt. Oh, ich vergesse doch bestimmt schon wieder irgendjemanden. Weiß nicht, aber mindestens 5 deutsche Nationalspieler in der Saison in der Pro D2. Da haben wir dann viel, worüber wir reden können. Ich freue mich sehr darauf und ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin, eine schöne Zeit und wir hören uns. Tschüss.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.